Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, dem 9. Februar 2015. Heute mit folgenden Themen. Keine Ausschaffung von Musafer Atschumbay. Protest vor der griechischen Botschaft in Bern. Und?
Die Wüste ist derart weit. Wenn dein Lastwagen eine Panne hat, dann kommst du um. Ich habe die Körper toter Menschen auf dem Weg liegen sehen. Den Pass auf der Brust. Franchement, da wirst du verrückt.
Jungautor Johannes Bühler berichtet über seine Recherchen zum Buch «Am Fuße der Festung». Flüchtlinge erzählen von ihren Wegen nach Marokko, wo sie seit Jahren gestrandet sind. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst aber die aktuellen Nachrichten heute von und mit Michael Spar.
Ein neuer Bankskandal erschüttert die Welt. Unter dem Namen SwissLeaks haben heute mehrere Medien die Resultate einer mehrmonatigen Recherche zur HSBC-Bank präsentiert. Offenbar war der Schweizer Ableger der zweitgrößten Bank der Welt in zahlreiche illegale Geschäfte verwickelt. Diese reichen von einfacher Steuerhinterziehung bis zu Geldwäscherei und internationaler Terrorismusfinanzierung. Vor 8 Jahren stahl ein Informatiker bei der HSBC Daten und übergab sie dem französischen Fiskus. Letzten Herbst sind die geleakten Daten auch bei Journalisten und Journalistinnen gelandet, worunter Leute von der Tamedia, Lepto und Le Temps. Gemeinsam werteten diese dann die Daten aus. Jetzt präsentieren sie ein Bild, wie eine Grossbank illegal geschäftet. Die Bank half mit, aktiv Steuern zu hinterziehen. Sie half mit, Geld zu waschen für Händler mit sogenannten Blutdiamanten. Und es scheint, ihre illegalen Aktivitäten unterstützten sogar das Terrornetzwerk von Osama Bin Laden. Heute sei alles besser, sagt die HSBC-Bank gegenüber verschiedenen Medien. Inzwischen hätten sich die Standards verändert. Die Bank habe eine sogenannte Transformation durchgeführt und sei heute sauber. Gestern kam es in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu schweren Zusammenstößen zwischen Fußballfans und Sicherheitskräften. Dabei wurden laut verschiedenen Medien über 40 Menschen getötet. Oberflächlich kam es zu Gewalt, weil die Ticketzahl für ein Spiel beschränkt war und Ultras versuchten, illegal ins Stadion einzudringen. Unter der Oberfläche haben diese Zusammenstöße allerdings andere Gründe. Die Ultras, die radikalen Fußballfans, waren in der ägyptischen Revolution vor 4 Jahren eine wichtige Kraft. Sie unterstützten die Demokratieaktivistinnen im Kampf gegen das Mubarak-Regime. Seither hat die Armee mehrfach Rache ausgeübt. Über 100 militante Fußballfans kamen in den letzten Jahren ums Leben. Die Regierung al-Sisi hat die alten politischen Verhältnisse des Landes wiederhergestellt. Die Ereignisse von gestern zeigen symbolisch einmal mehr, dass die Revolution von 2011 mehr oder weniger rückgängig gemacht worden ist. Laut verschiedenen internationalen Medien zerstört der russische Präsident Wladimir Putin jegliche Hoffnung auf Frieden in der Ukraine. In einer ägyptischen Zeitung ließ er verlauten, der Westen sei schuld an der Eskalation im Osten des Landes. In den letzten Tagen haben sich tatsächlich die Kämpfe zwischen prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee intensiviert. Diese Woche soll in der weißrussischen Hauptstadt Minsk erneut versucht werden, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Wenn sich Putin, der ukrainische Präsident Poroschenko sowie Angela Merkel und François Hollande treffen, dürften die Fronten verhärtet bleiben. Putin sieht die Ursache im Krieg nicht bei den höchstwahrscheinlich von ihm unterstützten Rebellen, sondern er bezeichnet den Volksaufstand vor einem Jahr als Ursache. Letzten Februar musste der Putin-nahe autoritäre ukrainische Präsident Janukowitsch nach monatelangen Protesten zurücktreten. Laut Putin sei der Aufstand vom Westen inszeniert worden. Der Bundesrat will rigoroser gegen illegale Fischerei auf den Weltmeeren vorgehen. Heute teilte die Bundesverwaltung mit, sie wolle eine Gesetzeslücke schließen. Erzeugnisse aus illegaler Fischerei sollen in Zukunft nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden dürfen. Wir kommen noch zum Wetter, heute von und mit unserer schnupperlernenden Céline Hugi.
Morgen Dienstag und übermorgen Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt mit nur wenig Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen betragen 4 Grad. In der zweiten Wochenhälfte wird es zuerst neblig, auf das Wochenende öffnet sich die Wolkenfront. Es wird sonnig mit Temperaturen bis zu 7 Grad.
Rabe-Info.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Muzaffer Acunbay darf nicht in die Türkei ausgeliefert werden. Das forderten am Freitag einige Dutzend Personen vor der griechischen Botschaft in Bern. Muzaffer Acunbay ist ein in der Schweiz anerkannter politischer Flüchtling. Als er letztes Jahr nach Griechenland reiste, wurde er dort verhaftet. Nun droht ihm die Ausschaffung in die Türkei und damit lebenslange Haft. Ich fragte Simon Marti vom Komitee für die Freilassung von Muzaffer Acunbay, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Acunbay in Griechenland verhaftet wurde.
Acunbay ist der anerkannte Flüchtling in der Schweiz und von dem her sollte dies eigentlich nicht passieren. Gewisse Personen sind noch aus der Datenbank des Interpol und ich nehme an, dass ein internationaler Haftbefehl noch gegen ihn existierte und dass die griechischen Behörden dann eben, als er in Griechenland in den Ferien war, ihn aufgrund dieses Dateneintrags verhafteten und jetzt vorhaben, ihn an die Türkei auszuliefern.
Acunbay hat sich aber offenbar im Vorfeld erkundigt, ob ein solcher Haftbefehl vorliege.
Ja, das ist korrekt. Er hat sich an die Schweizer Behörden gewendet und die Schweizer Behörden haben ihm dann gesagt, dass sie nicht sehen würden, dass sie aber nicht für seine vollständige Sicherheit garantieren können. Also das ist so eine Standardantwort halt ein bisschen, dass sie das nicht in vollen Zügen abklären konnten und dass er auf eigenes Risiko dann halt trotzdem nach Griechenland ausreise.
Das Komitee für die Freilassung von Muzaffer Acunbay ist der Meinung, Griechenland habe nicht das Recht, Acunbay in die Türkei auszuliefern. Womit begründet ihr diese Forderung?
Acunbay wurde im Juni 2004, nachdem man sein Gesuch geprüft hat, als politischer Flüchtling anerkannt. Von dem her stand für die Schweizer Behörden fest, dass er eben politisch verfolgt wird in der Türkei. Wenn ein Staat jemanden als Flüchtling anerkennt, dann sollte ja eigentlich so sein, dass auch wenn er in andere Länder geht, dass die nicht das Recht haben, diesen Menschen zurückzuschicken. Weil das, was ihm dort droht, das ist eben lebenslange Haft und die Haftbedingungen in der Türkei sind auch sehr schlecht.
Mit dem Protest am Freitag vor der griechischen Botschaft habt ihr einen ersten kleinen Erfolg erzielen können, zumindest insofern, als dass einige von euch zum Gespräch in die griechische Botschaft gebeten worden sind. Was genau haben diese Gespräche ergeben?
Ja, es war insofern ein Erfolg, dass der griechische Botschafter bereit war, mit zwei Freunden von Acunbay zu sprechen. Sie haben ihm einen Brief übergeben. Von dem her also hoffen wir jetzt, dass der griechische Botschafter der Schweiz den nötigen Druck generiert, dass die griechischen Behörden das dann auch machen. Weil das Ding ist, am 13. Februar findet die letzte, man nennt das Berufungsverhandlung in Griechenland statt, wo dann definitiv entschieden wird, ob Acunbay an die Türkei ausgeliefert werden soll oder nicht. Deshalb ist es auch wichtig, dass die griechischen Behörden jetzt unter Druck gesetzt werden.
Normalerweise werden Protestierende vor Botschaften von den Botschaftern nicht zum Gespräch reingebeten. Wenn überhaupt, nimmt irgendein Vertreter das Schreiben in Empfang. Geht ihr davon aus, dass das auch mit dem Regierungswechsel in Griechenland mit der Linkspartei Syriza zu tun hat?
Wir haben in unserem Aufruf für diese Demonstration Syriza direkt angesprochen, weil ich denke, dass dieses Linksbündnis Syriza sicher ein Interesse haben könnte an einer humaneren oder linkeren Flüchtlingspolitik auch und dass durch den Regierungswechsel hier eine Lockerung stattfinden könnte. Ob jetzt dieses Linksbündnis die Ursache ist, dass wir mit dem griechischen Botschafter sprechen konnten, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir froh, dass er uns empfangen hat.
Das sagt Simon Marti vom Komitee für die Freilassung von Muzaffer Akçumbay. Weitere Infos zum Fall gibt's online auf Indymedia. Den direkten Link gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Talk.
Drei Hochsicherheitszäune trennen sie von den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla in Marokko. 14 Kilometer Meeresenge von Europas Festland. Und doch sind diese Hürden oft unüberwindbar. Im Auftrag der europäischen Länder hält Marokko die Grenzen nach Norden dicht mit allen Mitteln. Tausende Flüchtlinge aus der Subsahara stranden in Nordafrika, quasi am Fuße der Festung Europa. So der Titel des Buches von Johannes Bühler. Der Jungautor hat 8 Monate in den Grenzzonen Marokkos verbracht und dort die Geschichten der Gestrandeten gesammelt. 15 Erzählprotokolle umfasst sein Buch Am Fuße der Festung. Diese Woche kommt es auf den Markt. Bei uns im Talk spricht der 27-Jährige über seine Recherchenarbeiten und ermöglicht eine etwas andere Sicht auf die Situation in Marokko. Für Karin Bachmann las Johannes Bühler aus seinem Buch vor.
Ich habe so einiges gesehen. Ich habe die Wüste gemacht, ich habe Libyen gemacht, ich habe Algerien gemacht. Die Wüste ist derart weit. Wenn dein Lastwagen eine Panne hat, dann kommst du um. Ich habe die Körper toter Menschen auf dem Weg liegen sehen. Den Pass auf der Brust. Franchement, da wirst du verrückt. Aber ich bin am Leben. Ich bin noch hier. Ich sage dir, es ist überhaupt nicht leicht. Du wirst dieses Buch schreiben und so weiter, aber was erhalte ich im Gegenzug? Alles, was ich dir erzählen werde, habe ich erlebt. Das sind keine Inszenierungen. Ich bin Amadou Kone. Ich bin hier, wie man sagt, ein Einwanderer wie die anderen. Ich bin gekommen, um zu überqueren. Darum bin ich hier.
Johannes Bühler, Sie haben uns hier einen kurzen Teil Ihres Buches Am Fuße der Festung vorgelesen. Eines der 15 Erzählprotokolle. Da erzählt Amadou von seiner Geschichte, wie er nach Marokko gekommen ist. Wie haben Sie denn Amadou kennengelernt? Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ich lernte ihn über Kontakte kennen. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Organisation, welche in Casablanca und Rabat Flüchtlinge mit dem Nötigsten unterstützt. Und durch sie erhielt ich erste Kontakte zu Menschen, die ich angefragt hatte, ob sie bereit wären, mir ihre Geschichten zu erzählen. Und so kam ich am Ende auch zu Amadou.
Wie sind Sie vorgegangen bei der Wahl der Protagonisten? Haben Sie da eine möglichst unterschiedliche Palette von Geschichten ausgewählt? Eine Geschichte handelt von einer Frau, die 7 Jahre durch die Wüste gereist ist, die sich prostituieren musste und schlussendlich wieder von der algerischen Polizei zurück in die Wüste geschickt wurde. Wie haben Sie diese Geschichten herausgefiltert? Es gibt ja Tausende von Flüchtlingsgeschichten in Marokko.
Ich habe die Geschichten eigentlich nicht selber gewählt. Ich würde vielmehr sagen, die Geschichten haben mich gewählt oder der Zufall wollte es. Natürlich gibt es sehr viele Geschichten, die da zu erzählen wären, aber damit man das machen kann, das setzt voraus, dass die Leute ein gewisses Vertrauen in einem haben und auch die Bereitschaft, sich auf das einzulassen und die Geschichte zu erzählen. Und das ist dann schon viel schwieriger, so jemanden zu finden. Und von daher hatte ich da eigentlich nicht groß eine Auswahl getroffen, sondern ich bin Menschen begegnet und jene, die bereit waren, mir ihre Geschichten zu erzählen, die habe ich in dem Buch niedergeschrieben.
Sie waren auch nahe von Melilla, der spanischen Enklave in Marokko, die auch Grund ist, weshalb so viele Flüchtlinge nach Marokko kommen, weil es die einzige Landesgrenze ist, die der afrikanische Kontinent mit Europa hat. Wenn wir Bilder sehen von Melilla, sind es eigentlich immer sporadisch wieder dieser 6 Meter hohe und 11 Kilometer langen Zaun mit Wachposten und wie es immer wieder Hunderte oder Tausende von Flüchtlingen versuchen, diesen zu überklettern. Was sind Ihre Eindrücke, die Ihnen geblieben sind von Melilla?
Die Situation in Melilla und in Ceuta ist sehr, sehr prekär. Es ist so, die Leute campieren in den Wäldern vor den Zäunen und werden dort regelmäßig von den marokkanischen Militärs vertrieben. Es kommt regelmäßig zu Todesfällen, die Leute werden brutalst verprügelt, auch wenn sie nur dort campen oder wenn sie dann versuchen, den Zaun zu erstürmen. die Situation allgemein ist wirklich schrecklich. Also die Leute befinden sich zwischen Leben und Tod, wortwörtlich.
Sie selbst waren auch in diesen prekären Zonen unterwegs, wo die Menschen in Wäldern übernachten, wo sie ihr Leben riskieren. Doch sie haben eine ganz andere Ausgangslage. Sie besitzen den Schweizer Pass. War das manchmal auch ein Hindernis, um an die Menschen zu kommen? Oder war es eigentlich, oder hat es sie auch belastet, diese privilegierte Situation, die sie haben in diesem Land?
Also ich denke, es ist etwas, das einem, wenn man sich mit dieser Welt konfrontiert, so oder so belastet, egal wo man ist, weil man sich bewusst wird, was für ein Privileg das man hat und inwiefern dieses Privileg auch davon abhängig ist, dass es anderen eben nicht so geht. Ich wurde von den Leuten allerdings sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Ich fand mich nie in einer Situation wieder, wo man versuchte, mich zu einem Zweck zu missbrauchen, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch von Anfang an immer klargestellt, was meine Möglichkeiten sind und welche Möglichkeiten ich nicht habe. Aber was ich sagen muss, ist, dass es eigentlich sehr, sehr bemerkenswert ist, zu sehen, wie viel Lebensmut und wie viel Hoffnung die Menschen dort trotz ihrer Situation aufweisen. Und ich denke, an diesem Punkt war es vielmehr ich, der etwas lernen konnte und der von ihrer Hoffnung, von ihrem Lebensmut und ihrer Gewissheit ja, etwas abhaben konnte.
Diese Hoffnung wurde nicht zerstört, aber ziemlich gebremst wahrscheinlich letzten Sommer, als die EU Verhandlungen aufgenommen hat mit Marokko, Rücknahmeverhandlungen. Das heißt, wenn jetzt die Flüchtlinge es schaffen, diesen Zaun zu überklettern, dass es heißt, dass Spanien sie wieder zurück nach Marokko schicken könnte. Wie wurde diese Nachricht aufgenommen bei den Menschen, die Sie kennengelernt haben?
Ich denke, das ist eine Entwicklung, die auf der politischen Ebene passiert und die sicher letztendlich einen Einfluss auf die Schicksale der Menschen hat. Aber direkt ist die Situation auch so für die Flüchtlinge und Migranten sehr, sehr schwierig. Und Spanien hat bereits jetzt regelmäßig Leute über den Zaun wieder zurückgeschickt, ohne dass dafür eine rechtliche Grundlage bestanden hätte, also illegal und völkerrechtswidrig. Von daher denke ich, dass es die meisten Leute nicht so unmittelbar betrifft. Die Hoffnung allerdings, von der ich gesprochen habe, ich denke, es ist auch mehr eine ungebundene Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die nicht speziell auf das Ziel bezogen ist, sondern vielmehr die Hoffnung im Sinne eines Glaubens, dass es irgendwann besser gehen wird im Leben, dass sie eine Zukunft finden werden.
Hat Sie eine der Geschichten, die Sie hier aufgeschrieben haben, besonders beschäftigt, weil viele Geschichten, die gleichen sich vielleicht in der Art, die Menschen verlassen ihre Heimat aus einer Not, lassen alles zurück, stranden in Marokko. Gibt es Geschichten, die Sie überrascht haben oder besonders beschäftigt haben?
Es gibt eine Geschichte, die mich sehr lange und sehr viel beschäftigt hat. Es ist die Geschichte eines jungen Nigerianers, der mit 18 Jahren die Reise auf sich nahm, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und der in ein Schmugglernetzwerk geraten ist, in dem er sehr, sehr schwere Folter erlitten hat, weil die versuchten, von seiner Schwester Lösegelder zu erpressen. Dieser junge Mann ist nach einem Jahr in Marokko wieder nach Nigeria zurückgekehrt und ich bin lange mit ihm in Kontakt geblieben. Und der Grund, nehme ich an, wieso mich diese Geschichte speziell beschäftigt hat, war auch, dass ich ihn häufig finanziell unterstützt habe. Und dies ist eine, zumindest für mich, sehr große Herausforderung, weil es immer eine Gratwanderung ist zwischen jemandem tatsächlich helfen und sein eigenes Gewissen beruhigen und aber die Person eigentlich eher noch tiefer ins Unglück zu stürzen. Dieser junge Mann, Felix heißt er im Buch, der ist dann anschließend nach einem Jahr wieder losgereist mit Geld, das ich ihm eigentlich überwiesen habe, um ein kleines Geschäft aufzubauen. Der ist nach Libyen gereist und dort wiederum in ein Schmugglernetzwerk geraten, welches versuchte, Lösegelder zu erpressen. Ich habe seit diesem Moment nichts mehr von ihm gehört. Und das ist sicher eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist.
Das sagt Johannes Bühler, Autor des Buches «Am Fuße der Festung». Das Buch kommt diese Woche auf den Markt. Alle Infos dazu gibt's online. Den Link gibt's auf rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spar, Karin Bachmann und Céline Hugi. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Galt. Ich wünsche dir gute Woche. Bleib dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.